1907, kurz nach der Erfindung des Automobils, als zum ersten Mal überhaupt davon geredet worden ist, in den Südstaaten der USA, hat damals ein gewisser Henry Ridnox, genannt Red Hat, den ersten Satz Reifen zum Qualmen gebracht und damit einen testosteronangetriebenen, unendlich potent wirkenden und urmännlichen Trieb ausgelöst. Den Burnout. Ja, den Burnout. Wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Man nehme möglichst einen PS-starken Boliden und gebe Vollgas und nehme dann entweder die Handbremse und ziehe sie ein bisschen an oder aber bremse ein bisschen, je nachdem, ob man Front- oder einen Heckantriebler hat. Und falls das nachher jemand nach dem Gottesdienst ausprobieren will, dann bitte das Lenkrad ein bisschen dabei einschlagen, dann dreht man sich nämlich noch schön, ne, und dann funktioniert das noch viel besser. Das Auto kreist sich dann im besten Fall um sich selber. Die Reifen drehen durch, überschnell auf dem Asphalt und erzeugen dann eine nach Gummi stinkende Rauchwolke, die alles einnebelt und die Reifen dann irgendwann mit einem richtig schönen Wumms zum Platzen bringt. Ja, dann ist Ende der Vorstellung, dann ist endlich Burnout. Nun ja, man schätzt, dass ungefähr 9 Millionen Menschen jeden Alters in unserem Land nach neueren Untersuchungen unter einem Burnout oder unter Zügen von einem Burnout leiden. Also fast jeder Zehnte. Das ist reiner Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal deutlich macht. Wie beim Auto sind das in der Regel Menschen, die so mit Vollgas durchs Leben ziehen, die einen schier unendlichen Antrieb und Abrieb haben. Menschen, die sich und anderen was beweisen wollen, die sehr, sehr hohe Erwartungen haben. Leute, die die Leistung wirklich auf die Lebensstraße bringen, die alles oder sehr viel auf jeden Fall erreichen. Und dafür müssen sie aber auf der anderen Seite des Lebens auf der Bremse stehen. Denn das funktioniert nicht, dass man auf einer Seite Vollgas gibt die ganze Zeit und man muss auf einer anderen Seite auf der Bremse stehen, weil die ganze Energie geht auf eine Seite. Man muss die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, die inneren Probleme und Konflikte werden heruntergespielt, Hobbys, Freunde, Familie werden hinten angestellt. Und nicht selten werden diese Menschen sogar von außen bewundert. Man findet die irgendwie toll. Die leisten ja auch etwas. Ja, da entsteht etwas in ihrem Leben. Aber gleichzeitig wird der unangenehme Gummigestank immer etwas mehr. Und irgendwann riechen ihn auch andere Leute. Ja, die Verleugnung von Probleme werden offensichtlich, der Rückzug oder die Meidung sozialer Kontakte, das wird irgendwie immer weniger, geht bis auf ein Minimum runter. Dann tauchen auf einmal Verhaltensveränderungen auf oder Gefühle von Wertlosigkeit. Das wird immer und immer extremer. Und manche geben in dieser Phase dann noch mehr Gas und behaupten, alles im Griff zu haben. Ich kriege das schon alles hin. Alles läuft auf Hochtouren, aber zunehmend funktioniert man immer mehr mechanisch. Es tritt innere Leere auf, die man und die viele dann eben entweder mit Sexualität, Essen, Alkohol oder Drogen kompensieren. Stinkt immer gewaltiger. Es wird immer schlimmer. Und es kommt dann zu Symptomen wie Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, Perspektivlosigkeit oder kalte Wut oder flache Gefühle. Sehr flache Gefühle, zynische Worte. Es wird immer unerträglicher, bis irgendwann die Reifen platzen. Und dann kommt es zu Schlafstörungen, Herzprobleme, Tinnitus, taucht aus dem Nichts einfach auf, ist auf einmal da. Sogar Gedanken an den Tod. Ne? Und es kommt zu einem mentalen oder einem körperlichen Zusammenbruch. Und dann ist man in einem Zustand auf einmal, in dem nichts mehr geht. Einfach nichts mehr. Man läuft auf den Felgen. Ja, da ist auf einmal der Reifen geplatzt. Und dann quietscht es überall. Ja, dann kommt man auch nicht mehr gut vorwärts. Man kann auch nicht mehr gut im Leben lenken. Jede Bewegung ist hart, ist schmerzhaft und man kommt nicht wirklich voran. Burnout. Einfach ausgebrannt. Man selber ausgebrannt. Und das Fiese ist, dass das Ganze unmerklich kommt. Und dass fast keiner davor gefeit ist, vor allem nicht diejenigen, die sagen, mich wird das niemals treffen. Ja? Ich habe die Power, da müssen sich andere dreimal für erfinden. Gerade die. Dass ein Burnout übrigens jeden treffen kann, zeigt eine sehr alte Geschichte eines Mannes, über den wir ja hier auch in den letzten Wochen predigen, nämlich Elia. Ein Glaubensmann, in dem Jesus selber den Vorläufer des Johannes des Täufers gesehen hat. Ein Mann, der im Alten Testament schon die Verheißung bekommt, dass er irgendwann einmal wiederkommt, um das Ende einzuläuten. Das ist also eine höchst geschichtliche Gestalt von, man könnte schon fast sagen, übermenschlicher Größe. Gerade diese Person hat es getroffen, die so eine übermenschliche Größe eigentlich sogar zugesprochen kriegt. Und dieser Elia, der hat rund 880 vor Christus gelebt und sein Auftrag war, dem Nordreich Israels zu sagen, dass sie aufpassen müssen, sich nicht ganz von Gott wirklich zu trennen, denn wenn sie das tun, dann werden sie untergehen. Dann es muss diesem Götzendienst muss ein Ende gemacht werden. Und dieser Mann war ein Mann, der hat immer Vollgas gegeben, der hat Erfolg gehabt, der hat irre viel erlebt, der hätte wahnsinnig viel erzählen können. Einer, der den Gott auf eine besondere Art und Weise gebraucht hat, ein geistlicher Mann, ein Mann des Gebetes, ein mutiger Verkündiger, einer, der keine Angst hatte, mal was zu sagen, was auch richtig hart war. Einfach mal deutlich zu sagen, wo es lang geht. Einer mit Linie. So ein Mann. Und nur mal so die wichtigsten Stationen aus seinem Leben deutlich zu machen. Er lebte unter anderem in so einer dürren Zeit und in dieser Dürre erlebte er eine wundersame Öl- und eine Mehlvermehrung. Und dann ist er bei so einer Witwe, wo er das erlebt und der Sohn von der Witwe stirbt und er erlebt dort eine Totenauferweckung. Ja, der Mann hat was erlebt. Und dann kommt es spitz auf Knopf und dann geht er so eine Wette gegen die Baalspriester ein. Sie opfern Baal, er opfert dem Gott Israels und Gott schickt, anders als diese Baale, diese Baalim, schickt Gott Feuer vom Himmel und er verzehrt das Opfer. Er erlebt das. Er hat sich darauf eingelassen und dann erlebt er so eine Art, man könnte sagen, eigentlich Erweckung, die Menschen erkennen, dass hier der Gott Israels wirklich wirkt. Und dann vernichtet er 400 Baalspropheten und er erlebt, wie Gott seine Gebete um Regen erhört und der Dürre ein Ende macht. Dieser Elia, und das müssen wir uns deutlich machen, war ein geistlicher Mann, einer, der viel erreicht hat, einer mit Erfahrung, einer, der auf etliches in seinem Leben zurückschauen konnte. Aber dann, jetzt kommt das Aber, kommt so ein ganz kleiner Moment, eine Erzählung, wo man denkt, das müsste der doch jetzt eigentlich beherrschen können. Schaut euch mal an, was der erlebt hat, dieser Mann. Regenwunder kommt ja noch mal oben drauf, ne? So, habe ich doch gar nicht erwähnt. Ne? Der hat wirklich alles erlebt. Und da kommt eine ganz kleine Situation. Da kommt nämlich die Isabel, die Frau des Königs, und die sagt folgenden Satz. Die sagt, nachdem die Baalspropheten da alle getötet worden sind, sagt sie, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht mit dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Auf Deutsch gesagt, ich bring dich um. Ich bring dich um. Und jetzt kommt's. Da heißt es dann, daraufhin geriet Elia in Angst, machte sich auf, ging weg, um sein Leben zu retten. Und er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Und dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Der wünscht sich den Tod und sagt, nun ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Und Burnout. Einfach Burnout. Ende. Man braucht keinen Anlass. Nur so ein ganz kleiner Anlass, das ist eigentlich ein Nichts. Der hat das ja alles, hätte der beherrschen können. Das hat er schon alles erlebt. Der hat gewusst, wie mächtig Gott ist. Und auf einmal kann er das nicht mehr bewältigen. Es funktioniert nicht mehr. Elia war eigentlich kein Mann, der vor sowas Angst hätte kriegen können. Aber dieser kleine Anlass macht das auf einmal. Jetzt war seine Kraft weg. Die vielen Kämpfe, der weithin drohende Misserfolg, dieses dauernde Spiel um Leben und Tod, Es hat ihn sehr viel gekostet. Und es spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, ob man im geistlichen Dienst ist oder im weltlichen Dienst. Viele denken ja, wenn du im geistlichen Dienst bist, kann dir das gar nicht passieren. Ja? Elia hatte alles gegeben. Seine Zeit, sein Leben, seine Kraft, er hat, wie es in 1. Könige 19 heißt, zweimal sogar, er hat geeifert für Gott. Der hat alles gegeben. Und er hat sich mehr für Gott reingehängt, als er es eigentlich überhaupt hätte tun müssen. Die heilige Stunde, so hat es Kierkegaard mal gesagt, die Stunde nach der heiligen Stunde ist immer auch die kritische Stunde. Ist immer auch die kritische Stunde. So auch bei Elia. Er hat wirklich alles gegeben und jetzt ist er auf einmal im Zustand der völligen Erschöpfung. Er hat nicht gemerkt, wie überfordert, wie er sich selber überfordert hat, wie er selber für Gott eifert und versucht, die Sache Gottes vorwärts zu bringen, ohne, und das ist wichtig, ohne, dass Gott das je von ihm gefordert hätte. Der hat einfach Dinge getan, die er nicht hätte tun müssen, aber er hat sie getan, er hat für Gott geeifert. Er hat die Latte der Erwartungen an sich selber sehr hoch gesetzt. Und das geht im Geistlichen wie im Weltlichen. Das geht im normalen Alltag wie im ganz frommen Leben. Ja, der hat das so hoch gesetzt, dass das Scheitern eigentlich vorprogrammiert war. Und er hat sich einfach übernommen, hat keinen Ausgleich gehabt, den es für solche Zeiten, die so stressig und die so anstrengend sind, braucht. Jemand hat mal gesagt, Burnout ist nicht die Folge von Stress an sich, sondern von unbewältigtem Stress ohne Ausweg, Puffer oder Unterstützungssystem. Das ist Vollgas mit Bremse zugleich. Und dann passiert's. Und Elia hatte alle Symptome von solch einem Burnout und kommt so an die absolute Grenze seines Lebens. Aber was dann im Weiteren dieser Geschichte passiert, ist hochinteressant. Da wird über Elia erzählt, wie er unter diese Therapie Gottes kommt. Wie Gott anfängt, seine Seelsorge an ihm wirken zu lassen. Gott geht mit ihm einen Heilungsweg. Er geht mit ihm Schritt für Schritt für Schritt. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott manchmal solche Zusammenbrüche auch bei uns gebraucht oder zulässt oder sogar veranlasst, damit vermeintlich starke Männer und Frauen zu wirklich starken Männern und Frauen werden. Wir brauchen das manchmal, um zu sehen, wer Gott ist, was er für uns tut, wie er in unser Leben hineinwirken kann und wie wir auch ein gesundes Leben führen können. Elia wird auf diese Weise eigentlich mit sich selber konfrontiert, mit seinem Inneren, mit dem, was er über die Jahre sträflich vernachlässigt hat. Und im geistlichen Dienst kann man diese Vernachlässigung auch hervorragend begründen. Das geht super, ja. Das ist ja für die Sache des Herrn, ne? Wir müssen ja auch unser Kreuz auf uns nehmen. Das ist alles Anbetung, was ich hier tue. Das ist Hingabe, die ich lebe. Das kann man alles geistlich auch kaschieren. Dass man über sich selber und über andere drüber geht. Dass man über Leichen steigt. Dass man das eigene Innere nicht mehr sehen muss. Gott aber geht es nicht nur um diesen geistlichen und weltlichen Erfolg. Gottes Ziel sind innerlich reife Männer und Frauen. Es geht ihm auch um so eine, ich nenne das emotionale Reife. Es geht ihm um eine emotionale Reife, um ein Leben, das auf allen Ebenen Gott entspricht. Nicht nur auf der Tu-Ebene, nicht nur auf der Erfolgsebene, sondern auf allen Ebenen. Im Arbeiten, im Ruhen, im Kämpfen, im Genießen, im Sorgen, im Versorgtwerden, im Ja und auch im Nein sagen. Und Gottes Therapie ist nun ganz praktisch. Da heißt es von Elia in 1. Könige 19, wird gesagt, dann legte er sich unter einen Ginsterstrauch und schlief ein. Der war fertig. Ja. Er war K.O., der war am Ende. Und dann heißt es, doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Gott wendet sich diesem Elia zu. auf eine, wie ich finde, sehr seelsorgerliche Art und Weise. Und zwar als allererstes, indem er seine körperlichen Grundbedürfnisse wahrnimmt und sich genau darum kümmert, nur um diese körperlichen Grundbedürfnisse. Gott fängt also nicht einfach an, Lösungen für sein Problem zu präsentieren, damit er möglichst schnell wieder einsatzfähig ist. Sondern erstmal geht es nur darum, um seine körperlichen Bedürfnisse. Er sendet ihm zunächst einmal einen Engel. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, also es gab eine ganz frühe griechische Übersetzung, weil viele Juden gar nicht mehr Hebräisch konnten und dann haben die halt in Griechisch lesen müssen. Und das in dieser griechischen frühen Übersetzung des Alten Testaments, da heißt es, da kommt ein Irgendjemand. Ein Engel auf zwei Beinen. Ja, also ne, da kommt jemand vorbei und der begegnet ihm ziemlich körperlich. Er rührt ihn an, heißt es. Im Hebräischen geht es hier um einen längeren, intensiven Körperkontakt, vielleicht sogar um eine Umarmung. In so einer Situation des Zerbruchs, des Scheiterns, hilft es, wenn erstmal jemand da ist, der einen liebevoll umarmt, der einfach da ist, der körperlich klar macht, ich bin für dich da. Und Gott sagt, ich bin das, ich tue das für dich, ich gehe mit dir. Und damit nicht genug, Gott versorgt ihn dann auch noch mit so geröstetem Fladenbrot und Wasser. Das war sicherlich keine Kalorienbombe, aber es war genau das Richtige, um Elia wieder langsam körperlich zu stärken. 50% der Burnout-Patienten nehmen keine regelmäßigen Mahlzeiten mehr ein. Die müssen wie Elia lernen, im normalen Rhythmus zu essen, zu schlafen, sich gesund zu ernähren, sich ausreichend zu bewegen und innerlich abzuschalten. Und noch einmal, es geht hier nicht um schnelle Lösungen, sondern um nachhaltige Lösungen. Und diese körperliche Komponente ist nicht erst wichtig, wenn wir völlig am Ende sind. Sich körperlich zu vernachlässigen, ist übrigens keine christliche Tugend. Ja. Unser Körper gehört zu uns als Mensch und zwar als Ganzes. Unser Körper glaubt genauso wie unsere Seele. Ja. Und unser Körper hat eine Glaubenssprache. Und das müssen wir immer wieder deutlich für uns klarkriegen. Unser Körper gehört zu unserem Glaubensleben komplett dazu. Unser Körper ist nämlich ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das ist wirklich wichtig. Das haben wir in manchen christlichen Kreisen wirklich vernachlässigt. Das wäre nicht so wichtig. Das ist übrigens griechische Philosophie. Die Griechen sagen, der Körper ist gleichzusetzen mit dem Grab. Soma gleich Sema. Ja, das sind sogar sehr ähnliche Worte. Soma gleich Sema. Körper, Leib gleich Grab. Spielt keine Rolle, nur die Seele. Die entschwindet dann irgendwann, wirbelt da und geht gen Himmel. Ja? Das haben wir übernommen. Das steht aber gar nicht in der Bibel. Unser Körper ist wirklich wichtig. Und Elia, der Engel, lässt diesen Elia wieder schlafen. Er gibt ihm dann ein zweites Mal was zu essen. Er baut ihn zunächst einmal körperlich wieder auf. Und dass der Weg aus diesem tiefen Loch noch nicht mit einem Rhythmus, mit einem guten Essen, etwas Genuss und einer perfekten Umarmung gelaufen ist, ist völlig klar. Das macht auch die folgende Aussage deutlich, denn der Engel sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Er soll sich stärken und dann soll er sich erstmal auf den Weg machen. Und das ist ein längerer Weg, und zwar durch die Wüste, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Jetzt könnte man sagen, das ist aber Stress. 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste, meine Güte, ganz schön langer Weg. Das waren ungefähr 300 Kilometer. Und jetzt sind 40 Tage, aber für 300 Kilometer laufen eigentlich viel zu lang. Das sind pro Tag nämlich nur 7,5 Kilometer. 7,5 Kilometer darf der nur am Tag laufen, nicht mehr. Wir können alle mehr, vor allem die immer richtig Gas gegeben haben im Leben. Ja, die können auch 30 Kilometer am Tag laufen. Ja, und auch durch die Wüste, das haben wir alle gelernt. Ne? So, wir geben Gas. Ja, 7,5 Kilometer. Er muss diese Langsamkeit wieder entdecken. Burnout-bedrohte Menschen machen übrigens zum Teil auch Sport, aber wenn sie Sport machen, dann immer unter Leistung. Immer noch mal Leistung mehr, immer mit Vollpower. Und Elia muss lernen, Langsames zu tun. Er muss selber auf so eine innere Entdeckungsreise gehen. Wieder auf den eigenen Körper hören. Die eigenen Grenzen wahr und ernst nehmen. Und Gott holt Elia hier auf eine ganz andere Geschwindigkeit runter. Maximal 2 Stunden. Hey, die Guten, die können das auch in 1,5, 7,5 Kilometer. Ja? Na? Der hat einen ganzen Tag für 7,5 Kilometer Zeit. Und jetzt kann Elia nichts mehr leisten. Er kann sich nicht mehr ereifern für den Gott der Heerscharen, wie Gott hier genannt wird, den Gott, der selbst eigentlich genügend Macht hat zu handeln. Das wird hier deutlich und das soll uns auch vor Augen stehen. Elias Weg ist übrigens ein Weg zurück zu den Wurzeln. Er soll zu dem Berg Horeb zurückgehen und an diesen Ausgangspunkt, wo der Einzug von Israel begonnen hat. Das ist der Punkt, da soll er hingehen. Und er bekommt zunächst einmal einen Abstand zu dem, was er gerade erlebt hat. Und er geht back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Und das ist manchmal ein ziemlich langer Weg. 40 Tage steht in der Bibel häufig für eine unbestimmte lange Zeit. Nicht mal nur immer genau 40 Tage, wie wir Deutschen das denken. Ja, Zahlenverständnis ist ein bisschen anders im Hebräischen und auch überhaupt Zeiten sind anders im Hebräischen oder im orientalischen Raum sowieso. 40 steht für eine lange Zeit, eine unbestimmte Zeit. Und Gott führt uns wie Elia zurück an diesen Ausgangspunkt seiner Verheißung, unserer Verheißung unseres Lebens. Er führt ihn zurück, wo er diese Verheißung des Lebens erfahren hat. Dort, wo er schon mal gesprochen hat, dort fängt Gott wieder an. Und dann kommt der zweite Schritt, bei dem es um die Wiederherstellung seiner Beziehungsfähigkeit geht. Das möchte Gott machen. Das erste ist diese Lebenskraft, die entstehen soll. Das zweite ist die Beziehungsfähigkeit. Dort am Gottesberg Horeb ging Elia in eine Höhle, um zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Gott fragt Elia. Er fragt ihn. Und er darf einfach reden, ganz den Frust rauslassen, die Seele einfach mal frei machen und sagen, was er wahrscheinlich sonst so nie gesagt hätte. Er spürt zum ersten Mal in sich wirklich selber hinein und er lässt allen Frust raus. Für einen alttestamentlichen Erzähltext ist das übrigens eine relativ lange Passage wörtlicher Rede. Das taucht nicht so häufig auf. Er darf in dieser unmittelbaren Nähe zu Gott reden und Gott korrigiert ihn noch nicht einmal. Er lässt ihn einfach ausreden. Gott hört einfach zu. Wir wissen, was uns kaputt macht. Baut so langsam, aber sicher diese Beziehung, die von Elias Seite durch seinen Übereifer kaputt gegangen ist, baut Gott wieder auf. Langsam, aber sicher. Wer kurz vor so einem Burnout ist, der hat in der Regel schon seine sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert. Oder es ist einfach nur Smalltalk, aber es ist kein Reden mehr über das eigene Innere. Und wir brauchen das. Jeder von uns braucht Menschen, wo wir über das eigene Innere reden können. Offen, ohne dass wir verletzt werden. Einfach offen reden können. Die Gefühle sind bei Elia, bei vielen Menschen einfach da unterdrückt. Es kann dann, ist dann gar nicht so einfach, wenn wir auf einmal die eigenen Gefühle ausdrücken sollen. Ja, und dabei nicht gleich zum Opfer werden. Elia wird hier sofort zu einem Opfer. Er sagt, ich bin allein. Ja, diese Sätze tauchen übrigens bei Belastungsstörungen immer auf. Ja, ich bin anscheinend hier der Einzige, der irgendwas schafft. Ne? Oder so, ich muss hier alles alleine machen. Arbeiten, putzen, Haushalt. Ich bin das Opfer. Kann denn keiner mal hier irgendwie helfen? Ne? Das sind so klassische Sätze, diese klagenden und kaum auszuhaltenden Monologe von Elia mit Gott, findet übrigens in einer Höhle statt. Das ist ein Ort, von dem Johannes vom Kreuz, ein alter Kirchenlehrer, gesagt hat, dass in ihm die dunkle Nacht der Seele zum Vorschein kommt. Oh, ein schönes Bild, ne? Bist du in der Höhle? Und da kommt die dunkle Seite, die dunkle Nacht der Seele kommt dort zum Vorschein. Und darf dort zum Vorschein kommen. Gott lässt es zu. Wer geistlich innerlich gesunden will, der muss diese dunklen Seiten der Seele vor Gott bringen. Die haben wir. Die sind da. Immer. Und wir können sie auch immer wieder zu Gott bringen. Wir können diese inneren Vorwürfe, diese inneren Erwartungen, diese Kraftlosigkeiten, diese Einseitigkeiten zum Kreuz von Jesus bringen. Wir haben die allerbeste Möglichkeit ever. Das ist der Ort, dieses Kreuz ist der Ort für alle Verlierer, für alle Kaputte, für alle Gescheiterte. Es ist der Ort, wo man ablegen kann, wo man einfach ablegen kann, wo man sein kann, wie man ist, wo du sein kannst. Und gleichzeitig ist es ein Ort, an dem Gott das Zerstörte in deinem Leben wiederherstellt, wo er wieder heil macht. Jesus nimmt dort alles auf sich und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich mache dich frei. Ich schaffe dir einen neuen Lebensraum. Ich schaffe neue Beziehungen. Das ist Gottes Angebot gerade an die, die nicht mehr können, die keine Kraft mehr haben. Die biblisch gesprochen an die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Schwachen, die Armen, an dich und mich. Es ist das Angebot, was Gott uns macht. Bring es zum Kreuz. Das ist der Ort der Vergebung, der Erneuerung und des neuen Lebens. Und an diesen Ort sind wir, du und ich, sind wir eingeladen. Und das ist der Ort, wo Jesus unsere Beziehungsfähigkeit wiederherstellt. Gott hört Elia übrigens nicht nur zu, er antwortet auch. Er sagt Folgendes, er sagt, komm heraus aus der Höhle. Komm heraus aus der Höhle und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker und heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus, stellte sich an den Eingang der Höhle. Und jetzt ist wieder diese Seelsorge Gottes spürbar. Jetzt geht es um diese behutsame Wiederherstellung des Lebenssinns, unseres Lebenssinns. Gott fängt wieder an. Elia war ein Kämpfer, der war ein Eiferer für Gott. Und seine Erwartung von Gott war genau so. Gott sollte überwältigend handeln. Gott sollte einschüchternd sein. Gott sollte mächtig sein. Gott sollte es knallen lassen. Da sollte richtig was gehen. So wie bei den Baalspriestern damals, ja, oder bei den Wundern, die er in seinem Leben erlebt hat. Wer selber auf Hochtouren fährt, wird Gott kaum noch hören. Wir erwarten dann von Gott etwas, was Gott dann gar nicht tut. Wir wollen, dass er so handelt, wie wir ihn gerade brauchen. Und dazu hat Gott diesen Elia in die Stille geschickt, auf diesen Berg Horeb geführt. Er soll ruhig werden und wieder lernen, die leise Stimme Gottes in sich zu hören. Und es geschehen auf dem Berg, auf diesem Berg Horeb übrigens viele dieser Naturereignisse, wie Elia sie kannte und früher mit Sicherheit vorschnell Gott selber zugeschrieben hat. Wer dauerhaft Gummi im Leben gibt, wird kaum unterscheiden können, was Gottes Reden ist und was Gottes Reden nicht ist. Da denkt man, das müsste doch hier in diesem Knall sein. Aber das ist gar nicht. Hier heißt es, dass da ein Sturm kam, Gott war nicht da drin. Da ist ein Erdbeben, Gott ist nicht da. Da ist ein Feuer und der Herr ist nicht im Feuer. Und so viele Menschen sind Gott doch auf diese Weise begegnet. Unter anderem an diesem heiligen Ort, an dem Horeb, wo das Volk Israel die 10 Gebote bekommen hat. Ja. Und das war begleitet damals von Erdbeben, von Feuer, von Sturm. Aber Gott ist jetzt nicht da drin. Und dann heißt es, dass ein Ton leisen Wehens, ein sanftes, leises Säuseln kam. Hauchzart kommt hier Gott. Hauchzart. Ja. Und dieses Reden Gottes wahrzunehmen, das braucht Stille. Ich muss jetzt einfach sagen, ja, liebe, ich arbeite gerne 7 Tage Christen und ich weiß auch nicht, wie ich das sonst alles so hinkriegen sollte. Das muss eben sein. Wer das glaubt, dass er das tun muss, nimmt sich wichtiger als Gottes Wort. Ich sage es hier deutlich. Indem wir denken, wir können 7 Tage arbeiten. Ach, das mit den 6 Tagen und einen Tag ruhen, ach, das ist komische Erfindung. Aber das kommt von Gott, das ist Gottes Wort. Wer glaubt, immer arbeiten zu müssen, wird Gottes Stimme irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Es ist besser, auf Dauer im Rhythmus Gottes zu leben, als irgendwann auszubrennen und mühsam zu lernen, Gott wieder wahrzunehmen und den eigenen Sinn des Lebens wieder zu entdecken. Es ist besser, schon von Anfang an in diesem Rhythmus Gottes zu leben. Der Ton leisen Wehens holt Elia übrigens aus der Höhle, aus diesem Dunkel seines Zusammenbruchs heraus. Hauchzart redet Gott hier und gibt diesem Elia nun, der körperlich, beziehungsmäßig und von seinem Lebenssinn so langsam aber sicher wiederhergestellt wird, er gibt ihm am Schluss, und das ist ja eine ganze Weile, die wir jetzt schon, die er schon gegangen ist, er gibt ihm am Schluss wieder einen neuen Auftrag, nachdem er wieder hergestellt worden ist. Und jetzt muss Elia allerdings nichts beweisen, schon gar nicht vor Gott, sondern Gott beweist sich dem Elia. Gott beauftragt ihn neu als einen Mann, der innerlich reif geworden ist. Zum ersten Mal übrigens. Es braucht manchmal, es gibt manche geistlichen Männer, die gehen dann durchs ganze Leben und irgendwann begreifen sie, was wirklich geistliche Reife bedeutet. Ja. Und dann fängt es überhaupt erst an. Einer, der auf einmal seine Gefühle kennt, der auf einmal das Innere wirklich entdeckt, der weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Da heißt es ab Vers 15, der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg zurück in die Wüste, geh deinen Weg zurück in die Wüste und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben und Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel-Melhola, salbe zum Propheten an deiner Seite. So wird es geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle derer Knie, die sich dem Baal nicht gebeugt und deren Mund nicht geküsst hat. Gleich 4 Aufträge bekommt dieser Elia. Es sind wirklich keine Aufträge, wo er sich ereifern muss. Das erste, was er bekommt, er soll losgehen. Das zweite ist, er soll jemanden salben. Das dritte, er soll jemanden salben. Und das vierte, er soll jemanden salben. Ja? Und die anderen machen die Aufgaben. Auf einmal ist das eine Verkehrung. Er muss das alles ereifern und tun. Es geht also nicht darum, und es geht dabei ja gar nicht darum, dass wir jetzt auf einmal nur noch gemütlich durchs Leben ziehen, immer Work-Life-Balance und nie ein bisschen Anstrengung, nie Stress oder sowas. Jemand hat geschrieben, Stress kann durchaus ja auch etwas Positives haben. Stress ist so eine Spannung, die Menschen Dynamik und auch Energie gibt. Neurobiologen haben sogar herausgefunden, dass Stress diese Schaltstellen der Nerven im Gehirn vermehrt und Lernvorgänge fördert. Ein Stressforscher hat mal gesagt, ein Leben ganz ohne Stress ist der Tod. Stress muss sein, auch wenn das verrückt klingt. Problematisch wird es nur dann, und das ist wichtig, problematisch wird es nur dann, wenn Menschen bei großer Anspannung überhaupt gar keinen Ausgleich mehr haben. Wenn sie 7 Tage die Woche arbeiten. Wenn sie keinen Ruhetag mehr haben, wenn sie nicht mehr vor Gott kommen, wenn sie ihre Seele nicht mehr vor Gott bringen. Zur Anspannung braucht es Phasen der Entspannung. Nur wer in diesem Rhythmus Gottes lebt, wer sich Zeiten der Stille nimmt, wer Gottes Wort liest, betet, hört, Zeit mit Gott und Menschen verbringt und ehrlich vor sich selber wird, ist ziemlich gut vor dem Ausbrennen, vor diesem Burnout gewappnet. Gott will, dass wir brennen, ohne auszubrennen. Er will nicht, dass wir uns ereifern, dass wir uns überarbeiten, dass wir uns zu Tode schuften, sondern uns täglich durch den Heiligen Geist erneuern lassen, uns herausfordern lassen, das zu tun, was Gott schon vorbereitet hat. Das ist die Kunst des Lebens und die beginnt mit Gebet. Die beginnt mit Gebet. Dann werden wir ganz in unserer Berufung leben können. Können Nein sagen, können Grenzen setzen, können unsere Gefühle ernst nehmen, können Gottes Wege erkennen und sie dann vor allem gehen. Übrigens, Gott hat Elia nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, hat für Elia nicht die Umstände verändert. Die Umstände sind alle gleich geblieben. Die Isabel war immer noch da, ne, und der Ahab war immer noch da und die Bedrohung war immer noch da. Ja, die Situation ist die gleiche geblieben, aber Elia kommt jetzt mit einer ganz anderen Stärke. Nicht mit der eigenen. Jetzt ist er in Gott. Jetzt kommt er mit Gottes Stärke. Er kommt mit dem Gott der Heerscharen, dem Gott Yahweh Zebaoth. Er muss sich jetzt nicht mehr eifern, weil er Gott in seinem Rücken weiß, muss nicht mehr selber schaffen. Und er hört jetzt diesen Ton leisen Wehens und ist damit in der Gegenwart Gottes und kann aus dieser Gegenwart Gottes heraus handeln. Und das ist mein Wunsch, dass wir in diese Gegenwart Gottes immer wieder eintauchen. Im Lobpreis nachher, heute an diesem Sonntag, da, wo wir Ruhe haben, wo wir einen Ruhetag machen, wo wir uns auf Gott konzentrieren, wo wir ihm die Ehre geben, wo wir mit ihm reden, wo wir Beziehungen suchen. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben, dann ist das die gleiche Kraft, die Elia erfahren durfte und die dich auch stark macht für den Alltag. Komm in diese Gegenwart Gottes. Amen.